Wisst ihr noch, was das letzte Thema war, über das ich gepredigt habe vor 2 Wochen? Über das Evangelium. Vorige Woche gab es ja keine Predigt. Obwohl wir 2 Stunden Gottesdienst hatten, hatten wir keine Predigt. Ja. Ja, genau. Mein Evangelium, dein Evangelium. Das Evangelium ist etwas, das Gott uns anvertraut hat. Na? Er hat es dir und mir anvertraut. Damit sind wir ja wieder bei diesen Pfunden. 5, 2 und 1. Na? Und das, was du hast, sollst du weitergeben. Paulus hat ja auch gesagt, das, was Gott mir gegeben hat, habe ich euch gegeben. Versuch nicht, etwas weiterzugeben, was du nicht hast. Es gab mal diese 7 Söhne des Käfers, des Hohepriesters, die haben versucht, etwas weiterzugeben, was sie nicht haben. In dem Namen Jesus, den der Paulus verkündigt. Sie hatten ja Jesus nicht, der Paulus hatte ihn. Und sie versuchten, diesen Jesus weiterzugeben, den Paulus hatte, und wollten dann Dämon austreiben. Das ist damit geendet, dass sie die Prügel ihres Lebens bekommen haben. Die Gemeinde mit der Ehrfurcht vor Gott neu erfüllt wurde und Erweckung in der Stadt war. Hätte ich gerne miterlebt. Ja, aber wir haben gehört, mein oder dein Evangelium, es ist uns anvertraut, und in diesem Evangelium geht es um eine Person, nämlich um Jesus, den Christus, um Jesus, den Messias, um Jesus, den Retter, um Jesus, den Sohn Gottes, ja, um Jesus, den Heiligen Israels und so weiter und so fort, wie auch immer, diese ganzen Titel. Wenn wir vom Evangelium reden, reden wir von einer Person. Und diese Person hat eine Botschaft. Und über die reden wir heute. Und ich lese hier Johannes Kapitel 19, Vers 30. Und hier nun: Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und das ist die Überschrift meiner Predigt heute: Es ist vollbracht. Ja, wenn wir uns vor 14 Tagen damit beschäftigt haben, wer ist das Evangelium, was ist das Evangelium, um was geht's? Das war eine Person. Und was hat diese Person gemacht? Er ging ans Kreuz und sagt: Es ist vollbracht, und danach ist er gestorben. Wobei er gesagt hat: Niemand nimmt mein Leben, sondern ich gebe es freiwillig. Preis dem Herrn. Ja? Und Jesus hat ja zu Herodes oder Pilatus gesagt, ich weiß es nicht mehr zu wem, ja, die Macht, die du über mich hast, ist dir gegeben worden. Die hast du nicht aus dir selber. Die ist dir gegeben worden. Ja? Und wenn ich will, muss ich nur was sagen, eine Legion Engel wären hier und die Sache ist erledigt. Also was soll's. Ja? Jesus wusste, wer er ist. Und er wusste über seine Autorität und er wusste über seine Vollmacht und er wusste über die Machtverhältnisse. Aber er wusste auch, dass er der Einzige ist, der uns retten kann. Wenn er es nicht tut, gibt es niemanden mehr. Ja, wenn er uns nicht rettet, haben wir keinen Retter mehr. Ja, dann ist fertig. Ja. Und da sagt Jesus dann am Kreuz, als er da stirbt: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und jetzt habe ich mich natürlich damit beschäftigt, was hat er denn vollbracht? Jetzt könnte man natürlich über alles Mögliche reden, was Jesus vollbracht hat, oder? Die ganze Bibel ist ja voll davon. Aber ich wollte mich wirklich auf die zentralen Aussagen, was er gemacht hat. Ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein, sondern mir war wichtig, was hat er jetzt wirklich vollbracht, zu dem wir nicht fähig waren. Was ist jetzt der wichtige Punkt für uns? Und da fange ich mal im 1. Mose an. Weil da geht's los. Im Garten Eden. Da geht's los. 1. Mose 3, Kapitel 5, Kapitel 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das war ja nach dem Sündenfall. Gott sagte, alles gehört euch, herrschet, bis auf einen Baum. Den rührt ihr mir nicht an. Na, wo stehen wir Menschen denn, wenn es ein Verbot gibt? Genau da, wo das Verbot ist, ne? Ja? Gibt doch nichts Schöneres als ein Verbot übertreten. Wissen wir doch von den Kindern, oder? Verbiete ihnen was und genau das tun sie. Ja? Weil das andere ist ja nicht interessant und dasselbe hast du aber auch bei den Erwachsenen. Ja? Du sollst dies und jenes nicht tun, gibt auch Gesetze und Regeln, die der Staat aufstellt, damit wir hier in Ruhe und Frieden zusammenleben können und alles halbwegs funktioniert. Und genau da kommt dann der Mensch und übertritt diese Gebote. Oft ganz bewusst. Einfach mal um zu schauen, was passiert, ne? Ja? Aber in dieser Bibelstelle ist etwas drinnen, was ganz gewaltig ist. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zermalmen. Und wir haben das ja auch im Neuen Testament. Und da fehlt mir jetzt leider eine Bibelstelle, das habe ich noch vergessen, ich wollte es noch einfügen. Hab's dann vergessen, aber ihr kennt die Bibelstelle, wo steht, Jesus ist das Haupt des Leibes, oder? Jesus ist das Haupt des Leibes. Wenn du das Haupt vernichtest, ist alles vernichtet. Vernichtest du das Haupt des Leibes, ist der ganze Leib sinnlos. Ja? Ich habe etwas erlebt in meiner Jugend. Ich habe das ein, zweimal, also maximal dreimal gesehen, weil ihr wisst ja, ich kann kein Blut sehen und kein Leiden und keine Krankheiten, solche Sachen. Ich bin da, nein. Da leide ich mehr als die Person, die krank ist. Ja, also Krankenpfleger wäre nicht mein Beruf. Da müsste ich selber den ganzen Tag Schmerzmittel nehmen und Beruhigungsmittel. Aber wir hatten Hühner geschlachtet. Habt ihr schon mal Hühner geschlachtet?
Ja.
Also bei uns war das so, beim Hühnerschlachten, Kopf ab und laufen lassen. Ja, Kopf ab und laufen lassen. Und die rennen durch die Gegend und ich war, als ich das erste Mal sah, fast geschockt, gell, dass mir eine Henne ohne Kopf entgegenkam. Solche Sachen kann man mit mir nicht machen. Das geht nicht. Aber das ist so. Henne ohne Haupt ist tot, auch wenn sie noch rennt. Hat keine Orientierung, hat keinen Power mehr, ist tot. Und jetzt lesen wir hier, er wird dir den Kopf zermalmen. Dem Haupt oder dem Reich der Finsternis wurde der Kopf zermalmt. Das heißt, das Reich der Finsternis hat keine Autorität mehr, hat keine Vollmacht mehr. Ja? Es ist zwar noch da, es bewegt sich noch, es rennt noch durch die Gegend, ja, und es macht alles Mögliche und man kriegt da die Krise, wenn man das sieht. Ja? Aber eigentlich, das Haupt der Finsternis ist zerstört. Der Kopf ist zertreten. Jesus hat das gemacht am Kreuz von Golgatha. Ja? Und Jesus Christus ist eingesetzt worden als das Haupt seines Leibes. Und darum haben wir Autorität und Vollmacht. Weil unser Haupt kann nicht mehr angegriffen werden. Unser Haupt sitzt auf dem Thron der Gnade. Ja, ist auf dem Berg Zion, ist in der Gegenwart Gottes. Unser Haupt ist im Himmel. Unser Haupt ist nicht mehr antastbar für die Finsternis. Unser Haupt kann nicht mehr zerstört werden. Unser Haupt kann nicht angegriffen werden. Unser Haupt kann nicht manipuliert werden. Es ist völlig unantastbar. Unser Haupt regiert und herrscht in Vollmacht und Autorität. Und so unser Part ist einfach nur, mit diesem Haupt verbunden zu bleiben. Und dann funktioniert's. Mehr brauchen wir gar nicht. Ja, wir müssen in Verbindung mit Jesus bleiben. Ja, müssen seine Stimme hören. Ja, die Kommunikation muss funktionieren. Sonst haben wir ein Problem. Ja, das ist in jeder Armee. Das erste, was man in einem Krieg tut, ist, dass man die feindliche Armee von den Energieressourcen abschneidet und dass man die Kommunikationswege unterbricht. Und damit kannst du eine feindliche Armee besiegen. Ja? Weil wenn keiner der Soldaten mehr weiß, wo die Linie ist, wo die Frontlinie ist und was der Feind tut und was die eigene Armee tut und man den Eindruck hat, man ist eigentlich völlig alleine hier irgendwo an der Front und alles ist im Chaos, ja, ob das stimmt oder nicht, ist völlig egal, aber dann wirst du konfus. Aber wenn die Kommunikation stimmt, dann weißt du, wo es lang geht. Dann weißt du, was du zu tun hast. Dann weißt du, was dein Part ist. Dann funktioniert der Leib. Ja, wenn jedes Teil im Leib das tut, wozu es geschaffen ist, dann funktioniert der Leib. Und wenn so eine Zelle meint, ich muss hier auf Terror machen, ja, dann haben wir eine Krebszelle, die wild um sich frisst und alles kaputt macht. Ja? So, also, das Haupt der Finsternis ist zertreten worden am Kreuz von Golgatha. Und zwar von dem, der das Haupt des Leibes ist, das Haupt der Gemeinde Jesu. Und da gehören doch wir dazu, oder? Das sind doch wir. So, und dann 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und hier steht auch ganz viel drinnen. Ja. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden. Er war ja schon vor Beginn der Schöpfung, existierte er schon beim Vater. Ja. Aber er ist am Ende der Zeit offenbart worden, steht irgendwo. Ja. Er ist am Ende der Zeit offenbart worden. Und warum ist er offenbart worden? Damit er die Werke des Teufels vernichte. Deswegen. Und wie hat er sie vernichtet? Indem er das Haupt zertreten hat. Ja? Und damit ist die Finsternis ohne Autorität und ohne Vollmacht. Und sie hat nur die Vollmacht und Autorität über uns, die wir ihr geben. Und wenn wir uns weigern, Satan Vollmacht und Autorität zu geben, hat er keine. Ja, weil der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Amen. Da muss ich mir doch keine Angst mehr machen lassen. Egal, wer rund um mich wohnt und was da alles getrieben wird. Ich bin hier derjenige, der die Ansage macht. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder auch, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Wer kann da widerstehen? Es ist der Geist Gottes, es ist der Geist, der Jesus von den Toten heraufgeführt hat. Es ist der Geist der Auferstehung, der in dir wirksam ist. Ja? Da hat doch Satan keine Chance mehr. Und Hebräer 2,14, ein Bibelvers, der mir gefällt. Ihr wisst, was dort steht, oder? Hebräer 2,14, ganz klar. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Schwieriger Text, oder? Ist nur eine Zeile, aber die hat es in sich. Okay, wir deutschen das mal aus. Christus hat Anteil gehabt an Blut und Fleisch, also er wurde Mensch. Und zwar aus dem Grund, weil wir Menschen aus Fleisch und Blut sind. Also ist auch er ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden und kam in unsere Schöpfung. Er wurde genau wie wir, er war genau wie du und ich. Er musste schlafen, weil er müde war, er musste essen, weil er hungrig war. Und wenn es kalt war, hat er gefroren. Ja, aber wenn es geregnet hat, ist er nass geworden. Ja, und er musste lernen, Er musste gehorsam lernen, steht sogar an einer Stelle. Wow. Na, damit haben wir ja, das wissen wir doch, oder gehorsam lernen. Ja, entweder du tust, was Mutti und Papi sagen, oder es gibt einen hinter die Löffel. Ja, zu meiner Zeit gab es noch den Kochlöffel. Und der hat wehgetan, das kann ich euch sagen. So. Und Jesus kam vom Himmel in das Fleisch und wurde ein Mensch wie wir. Und warum? Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Also er musste in den Tod gehen, damit er den Tod zerstören kann. Und wer hat die Macht des Todes? Der Teufel. Und ihr wisst ja in der Bibel, in der Offenbarung, der Tod ist der letzte Feind, der vernichtet wird. Wisst ihr das? Satan ist schon in der Hölle, der Antichrist ist schon in der Hölle, der falsche Prophet ist schon in der Hölle. Und der letzte, der vernichtet wird, ist der Tod, der letzte Feind. Der Tod kam in diese Schöpfung durch die Sünde. Durch den Sündenfall von Adam und Eva. Denn Tod gab es vorher in dieser Schöpfung nicht. Ich habe mir versucht, das mal vorzustellen, das ganze Universum, es gibt keinen Tod. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn es keinen Tod mehr gibt. Es gibt, die ganze Schöpfung existiert, weil irgendetwas etwas anderes frisst. Durch den Tod von etwas anderem kann etwas leben. Ist immer so. Ja, eine Kuh frisst das Gras. Die Pflanze stirbt. Ja, die Kuh wiederum, freier Wildbahn, Afrika, Löwen. Der Löwe sollte sich wieder nicht mit der Nashorn anlegen. kann auch schlecht ausgehen. Und so, ständig ist dieser Tod. Überall, wo du hinschaust, ist dieser Tod. Ein Fisch frisst den anderen. Ein Tier frisst das andere. Ja, und so weiter. Und dieser Tod kam in diese Schöpfung durch den Sündenfall. Und Jesus kommt jetzt, ja, und nimmt dem Tod die Macht. Und nimmt damit Satan die Macht. Er hat die Macht des Todes. Und über den Tod herrscht Satan über die Menschheit und über die ganze Schöpfung. Und Jesus kommt und nimmt ihm diese Macht. Ja, und das lesen wir in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 18. Und ich war tot, sagt Jesus, oder? In der Offenbarung zu Johannes, zum Apostel Johannes. Ich war tot. Hey Geschwister, wenn wir tot sind, sind wir tot, oder? Wenn eine Pflanze tot ist, ist sie tot. Wenn ein Tier tot ist, ist es tot. Ja? Sogar die Atome und Moleküle, auch die sterben, haben eine Halbwertszeit, in der sie sich auflösen. Alles stirbt, das ganze Universum stirbt. Und er sagt, und ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann habe ich mir gedacht, wieso steht von Ewigkeit zu Ewigkeit? Eine Ewigkeit ist ewig, oder? Ich denke, das hat er da deshalb reinschreiben lassen, weil es vielleicht doch noch den einen oder anderen Menschen gibt, der darüber diskutiert, wie lange dauert denn nun die Ewigkeit? Gibt es da nicht irgendwo ein Ende für die Ewigkeit? Und dann sagt, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Da gibt es niemals ein Ende. Egal wie lange du deine Ewigkeit machst, danach kommt eine andere. Und wenn die Ewigkeit zu Ende ist, gibt es nochmal eine andere. Also hör auf damit. Ich lebe ewig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt kommt's. Habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat den Tod den Schlüssel genommen. Er hat den Hades aufgesperrt, das Totenreich aufgesperrt. Und ich glaube, im Jesaja oder Hesekiel oder Jeremia, da irgendwo steht, er ist der große Durchbrecher, der vor uns herzieht. Er sperrt auf und führt sein Volk in die Freiheit. Ja, habe ich ja schon immer wieder darüber mal gepredigt. Das ist Jesus, der große Befreier. Ja, er kommt vom Himmel, wird Mensch, so wie du und ich, weil er muss in den Tod gehen. Und als er in den Tod geht, als der Gerechte ohne Sünde, nimmt er den Tod den Schlüssel aus der Hand und sagt, jetzt gib mal her. der gehört jetzt mir. Und der Tod kann nichts dagegen tun, weil er ist gerecht. Ja? Und er nimmt dem Tod die Schlüssel, sperrt das Totenreich auf, macht das Tor auf und dann sagt er zu seinen Gerechten, hallo, wir gehen hier raus. Hey, stell dir mal vor, David, Abraham, Salomo, Jesaja, Hesekiel, Maleachi, Noah, all die ziehen mit Jesus aus dem Totenreich aus. Ja, wow, was für ein Bild. Ja, das ist gewaltig. Ja, also Jesus kommt und zertritt das Haupt der Finsternis und wird selber zum Haupt seines Leibes und der Gemeinde gekrönt. Als König der Könige und Herr der Herrscher, Herr aller Herren, das Wort Gottes. Und diese ganzen Titel. Ja. Und er wird eines Tages wiederkommen und seinen Thron in Jerusalem aufstellen und 1000 Jahre herrschen. Und die Nationen weiden mit eisernem Stab. Amen. Das wird gewaltig werden. Die Wiederkunft Jesu wird gewaltig werden. Und wenn wir dranbleiben an ihm, dann sind wir dabei. Dann sind wir dabei. Er kommt ja nicht alleine, sondern er kommt mit all seinen Heiligen, steht in der Bibel. Er kommt mit seinen Engeln. Da kommt eine riesige Herrscher. Und niemand kann ihr widerstehen. Ja, das wird gewaltig werden. So, es ist vollbracht. Jesus, oder ich fange mir anders an, Adam und Eva sündigen. Und bei Adam lesen wir, ich glaube im Hebräerbrief, der erste Adam ward eine lebendige Seele. Habt ihr schon mal gelesen? Der erste Adam war eine lebendige Seele. Das heißt, die Beziehung zu Gott, zwischen Gott und Adam, basierte auf einer seelischen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, auf einer Gefühlsebene. Da, wo wir Menschen ja sind, ne? Das nennen wir dann Liebe. Das ist rein gefühlsmäßig. Ja? Verliebt sein. Ja? Da drehen die Leute durch. Ja? Ich sage immer, verliebte Männer sollte man einsperren. Ein Jahr lang einsperren, Einzelhaft. Weil die sind out of order. Verliebte Männer ist das Schlimmste, was es gibt in dieser Welt. Die machen nur Blödsinn. Und so, auf dieser Ebene basierte die Beziehung zwischen Adam und Gott. Er ward eine lebendige Seele. Aber dann steht, der zweite Adam war ein lebendig machender Geist. Da basiert jetzt eine Beziehung zwischen Gott und uns Menschen im Geist. Und da sind wir wieder bei der Wiedergeburt, oder? Wir werden der Tempel des Heiligen Geistes, Christus in uns. Wir bekommen die Fülle des Heiligen Geistes. Durch diesen Heiligen Geist haben wir eine sichere WLAN-Verbindung in den Himmel. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Na, kann der Satan nicht stören, kann auch unsere Seele nicht stören. Unsere Seele will nur, dass wir die WLAN-Verbindung nicht nützen. Ja, aber stören geht nicht. Ja, und so jetzt kommt eine neue Dimension im Geist. Und ich denke, das ist das, was Gott eigentlich von Anfang an wollte. Die erste Schöpfung, behaupte ich mal, war nicht vollkommen. Es war eine seelische Verbindung. Die war nicht vollkommen. Und so, Gott wollte eine geistliche Verbindung, eine Verbindung, die in Ewigkeit hält, die sicher ist. So, und jetzt schafft Gott diese erste Schöpfung, Adam und Eva. Und er braucht keinen Plan B, als das schief geht. Gott hat nicht die Krise gekriegt, was mache ich jetzt? Es ist der Teufel da reingekommen, die zwei haben versagt, ich brauche Plan B. Das hatte er nicht. Er hatte niemals einen Plan B. Gott hatte immer nur Plan A. Weil der Christus war ja schon da, bevor die Schöpfung geschaffen wurde. Amen. Es war ja alles fertig. So, und als diese seelische Verbindung zerbrochen wurde, musste praktisch das weitergehen. Aber jetzt wird's interessant. Weil ich denke, wir kennen ja Satan bei Hiob, ne? Er fordert ja Gott heraus. Sagt, der ist ja leicht. Der kann ja fromm sein. Dem geht's ja gut. Ist der reichste Mann auf Erden. Eine ganze Kinderschar, was soll denn da noch schief gehen? Der kann ja leicht fromm sein. Aber nimm ihm mal alles und dann reden wir mal weiter. Gott wusste das. Gott ist auf den Deal eingegangen, er wusste, wie es ausgeht und er wusste es auch, wie es mit uns Menschen ausgeht. Als Adam und Eva sündigten und die Verbindung unterbrochen wurde, kriegte Gott nicht die Krise und sagt, was machen wir denn jetzt? Jetzt brauchen wir schnell eine Krisenversammlung im Himmel mit ein paar Milliarden Engel und was weiß ich, was es da noch alles gibt, was machen wir denn jetzt? Aber ich denke, der Teufel hat ihn herausgefordert. Weil Gott musste uns Menschen retten, aber es gab zwei Dinge, die er dabei nicht verletzen durfte. Seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit dürfen nicht angetastet werden. Seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit dürfen nicht angetastet werden, wenn er uns in seine Gegenwart zurückbringt. Also was tut Gott? Und ich denke, niemand im Himmel wusste, um was es jetzt geht. Ja, weder Satan noch irgendein Engel, noch ein Gabriel oder ein Michael, keiner wusste, was kann Gott jetzt tun, damit er uns Menschen wieder in die Gemeinschaft mit sich bringt, ohne dass seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit angetastet werden, weil es war klar, sie werden sterben. Der Mensch muss sterben und Gott kann es nicht hergehen und sagen, na, wir vergessen das. Das geht nicht. Also sendet Gott seinen Sohn. Und sagt, okay, es wird einer sterben. Und zwar mein Sohn. Er wird sterben. Und er wird die Menschen retten. Und dann gebe ich ihnen meinen Geist. Und dann haben wir keine seelische Verbindung mehr, dann haben wir eine geistliche Verbindung. Und diese Verbindung kann nicht mehr gestört werden. Diese Verbindung ist stark, weil sie im Geist ist. Und zwar nicht im Geist des Menschen, sondern im Geist Gottes. Im Heiligen Geist. Das ist der Punkt. Das ist eine starke Verbindung. Das ist eine starke Verbindung. Ja? Ja. Und so, es ist vollbracht, heißt, Jesus kommt und er ist das Opfer, um uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, ohne dass die Heiligkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes angetastet werden. Sie bleiben weiter bestehen. Amen. Was für eine Weisheit, Geschwister. Wer von uns wäre auf die Idee gekommen? Und ich denke auch, Satan hat nicht damit gerechnet. Er wollte bis zum Schluss, dass Jesus sündigt. Der hat es nicht geschafft. Und am Kreuz war Jesus allein. Der Vater war nicht mehr bei ihm. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und trotzdem, aus Liebe, weil er wusste, ich muss dieses Werk vollbringen, es geht nicht anders. Ich bin der Einzige, der die Menschen retten kann. Hat er durchgehalten. Obwohl der Vater nicht mehr da war. Obwohl der Heilige Geist nicht mehr auf ihm war. Er war völlig alleine. Da war nichts mehr vom Himmel. Da war kein Bauer und keine Autorität und keine Liebe Gottes mehr. Weil Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Amen. Das ist so. Und als unsere Sünde, deine und meine Sünde, auf den Christus am Kreuz gelegt wurde, weil er hat unsere Sünden hinaufgetragen auf das Kreuz, als unsere Sünde auf ihn gelegt wurde, da musste sich der Himmel von ihm zurückziehen. Und Jesus war am Kreuz alleine. Und er war gehorsam bis zum Tod. Er war gehorsam bis zum Tod. Er wusste, er hat einen Auftrag und er ist der Einzige, der ihn erfüllen kann. Wenn er versagt, gibt es keine Rettung mehr. Es geht nicht um sein Leben, das wusste er. Es geht um unser Leben. Ja? Er ist der Sohn Gottes. Ihn kann der Tod nicht halten. Aber wir haben kein Leben in uns selber. Wir brauchen ihn. Und aus diesem Wissen heraus war Jesus gehorsam bis zum Tod. Für uns. Nur für uns. Es ist vollbracht. Das ist mal das Grundsätzliche, warum Jesus gestorben ist. Aber es geht dann noch weiter. Ich zeige euch noch was, was mich völlig erstaunt hat, als ich es das erste Mal gesehen habe. Weil Jesus hat den Tod besiegt. Das heißt, alles, was mit Tod und Zerstörung und Leiden und Schmerzen und dem zu tun hat, hat er alles besiegt. Er hat die Wurzel ausgerissen. Die Wurzel jeder Krankheit, die Wurzel jeden Gebrechens, die Wurzel jedes Schmerzes ist ja der Tod, weil etwas kaputt geht. Und Jesus hat das besiegt. Und ich lese euch jetzt eine Bibelstelle aus Matthäus 8, 14 bis 17. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Matthäus 8, 14 bis 17. Ich lese euch jetzt mal den Originaltext. Wisst ihr, wo der steht? Jesaja 53, oder?
Ja.
Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Ich lese euch das mal. 800 Jahre bevor Jesus kam, war der Prophet Jesaja. Und er schreibt über den Messias, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 800 Jahre vor Jesus, sagt dies der Prophet Jesaja. Der Matthäus zitiert diese Bibelstelle und sagt, Jesus heilte alle Krankheiten und trieb Dämonen aus, weil es steht geschrieben beim Propheten Jesaja, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Aber fällt euch was auf? Jesaja schreibt, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, durch seine Leiden und so weiter. Er redet von der Kreuzigung. Aber Jesus war noch gar nicht tot. Und trotzdem schreibt der Matthäus, weil der Prophet Jesaja das sagt, deswegen heilte er die Kranken, deswegen trieb er die Dämonen aus, obwohl das Werk auf Golgatha noch gar nicht vollbracht war. Ist mir Jahrzehnte gar nicht aufgefallen. Man liest das so drüber. Freut sich, super. Aber Jesus heilte und da Zeichen und Wunder aufgrund eines Werkes, das für ihn eigentlich noch in der Zukunft liegt, das er noch gar nicht vollbracht hat. Aber er hat ja gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Das Lösegeld für viele. Ich glaube, Markus 10, 45 steht das. Also Jesus, für Jesus war die Sache erledigt. Für Gott war die Sache erledigt. Für den Himmel war die Sache erledigt. Das war abgehakt. Jesus kam und handelte aufgrund eines Werkes, das er erst 3 Jahre später vollbringt. Aber es war schon abgehakt. Und das heißt aber auch, Heilung und Befreiung ist im Werk auf Golgatha mit drinnen. Und zwar aus dem Grund, wie ich es zuerst schon gesagt habe, die Wurzel jeder Krankheit ist der Tod. Die Wurzel jeden Schmerzes ist der Tod. Die Wurzel jeder Entzündung ist der Tod. Ja, irgendetwas in unserem menschlichen Leib stirbt. Und darum haben wir Schmerzen, darum haben wir Entzündungen, darum leiden wir. Weil etwas nicht so funktioniert, wie es sein soll. Weil da der Tod drinnen ist. Ja? Und bei manchen Sachen muss man dann eben operieren. Um das wieder in Ordnung zu bringen. Oder es vielleicht sogar ganz zu entfernen, damit du nicht als Ganzer stirbst. Dann schneidet man was raus, damit du weiterlebst. Aber warum schneidet man was raus? Weil hier was gestorben ist oder im Begriff ist zu sterben. Was hat Jesus gemacht? Es ist vollbracht. Er kam und ging in den Tod, um dem Teufel die Macht des Todes zu nehmen. Und darum sind auch alle Früchte des Todes, sage ich mal, wie Schmerzen, wie Leiden, wie Krankheiten, vorbei.
Amen.
Vorbei. Wir können im Glauben annehmen, dass Heilung da ist. Wir können im Glauben annehmen, dass wir ohne Schmerzen leben. Wir können im Glauben annehmen, dass es uns gut geht. Ja, so wie wir bei Kaleb lesen, ja, dass er mit 80 Jahren immer noch genauso stark war wie mit 40. Oder bei Mose, dass er mit 80 oder 120 immer noch genauso gut gesehen hat wie 40 Jahre vorher. Der hatte keine Kurzsichtigkeit. Und wenn ich mein Leben anschaue, jetzt mit über 50, ich bin fitter als wie die ersten 23 Jahre meines Lebens. Ja, wenn ihr gesehen hättet, wie ich als 19-Jähriger durch die Gegend geschlichen bin. Ja, in meiner Lehrzeit als Glaser hat mein Chef zu mir gesagt, Franz, du bist so schnell unterwegs, man könnte dir bei jedem Schritt die Schuhsohle doppelt besohlen. Wirklich? Hey, heute bin ich im Formel-1-Wagen. Auch wenn manche meiner Vorgesetzten das nicht glauben. Aber gegen mich als 17-Jähriger bin ich im Formel-1-Wagen. Ja. Als 17-Jähriger war ich in der Formel-1-Box, ja, und habe mich durch die Gegend geschoben. Da bin ich nicht mal selber gefahren. Versteht ihr, was ich meine? Jesus kommt und zertritt das Haupt der Finsternis, Satan, und nimmt ihm die Macht, nimmt den Schlüssel des Todes an sich, steht auf von den Toten und er macht sich selber zum Haupt der Gemeinde und des Leibes Jesu Christi, an dem wir ja teil sind. Und darum brauchen wir jetzt keine Krankheiten mehr und keine Schmerzen mehr und keine Leiden mehr. Das ist in der Erlösung drinnen. Jesaja 53. Ja, das ist in der Erlösung drinnen. Und darum beten wir für Kranke. Darum treiben wir Dämonen aus. Darum legen wir die Hände auf die Leidenden, damit sie genesen. Ja, also wenn wir das tun, tun wir genau das, was Jesus getan hat. Wir tun genau das, wovon der Prophet Jesaja 800 Jahre vorher geredet hat. Wir tun genau das, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Ja, Silber und Gold habe ich nicht. Im Namen Jesu stehe auf. Wow. Und er stand auf. Der hat ja noch nicht mal für Heilung gebeten, oder? Der wollte einen Euro. Und Paulus sagt, ich hab nichts. Nimm den bei der Hand und sagt, aber steh mir auf, im Namen Jesu. Komm, und jetzt geh schaffer. Das ist dann das Zweite, ne? Es ist vollbracht. Also wir haben vor zwei Wochen gehört, das Evangelium ist eine Person. Jesus, der Christus. Und dieser Jesus, der Christus, hat etwas vollbracht am Kreuz von Golgatha. Er hat nämlich den Tod besiegt. Und damit all die Auswirkungen, die der Tod auf unser Leben hat. Und darum gibt es heute Heilung und Befreiung und Wiederherstellung und Wohlergehen, Schmerzfreiheit und.
Amen.
Amen. Deswegen beten wir für die Kranken, weil wir die Grundlage im Wort Gottes sehen. Und am Schluss habe ich wieder einen fetten Satz hingeschrieben, wie ich das immer tue. Ich versuche das dann immer zusammenzufassen. Ich habe hier noch einen fetten Satz für euch, der ist ganz einfach. Geht hin, weil es vollbracht ist. Heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, verkündigt das Evangelium, weil es ist vollbracht. Du musst nicht erst darum kämpfen, irgend noch, sondern du hast es. Jetzt geh einfach hin und tu's. Amen.
Amen.
Amen. Der Herr segne euch.